Willkommen zur Episode 3 unserer Reihe über das Herz. In Episode 1 haben wir gelernt, du bist, was du liebst. In Episode 2 haben wir entdeckt, Liebe funktioniert wie Schwerkraft. Sie zieht dich immer in eine Richtung. Und jetzt kommt die Frage, die alles verändert. Wer oder was bestimmt eigentlich, was du liebst? Denn hier ist die unbequeme Wahrheit. Du wählst deine tiefsten Lieben nicht einfach aus. Sie werden geformt. Tag für Tag, Stunde für Stunde, durch Dinge, die du tust, ohne darüber nachzudenken. Heute reden wir über die unsichtbare Formung, die dein Herz formt. Das sind so Dinge wie Gewohnheiten, Routinen und das, was James K. A. Smith weltliche Liturgien nennt. Und ich verspreche dir, nach dieser Episode wirst du deinen Alltag mit anderen Augen sehen. Lass mich mit einem Bild beginnen, das Jeremy Pyle in seinem Buch The Dynamic Heart in Daily Life verwendet. Es ist das Bild eines Eisbergs. Du kennst das Bild. Ein Eisberg ragt nur zu einem kleinen Teil aus dem Wasser. Der größte Teil, der gefährliche Teil, liegt unter der Oberfläche. Pierre sagt, genauso funktioniert unser Herz. An der Oberfläche, das, was man sehen kann, sind unsere Reaktionen, wie wir auf eine Situation reagieren. Ein Kommentar, der uns aufregt, eine Nachricht, die uns ängstigt, ein Lob, das uns aufblüht. Aber diese Reaktionen, Pierre nennt sie den fließenden Strom, kommen nicht aus dem Nichts. Sie fließen aus der Tiefe, aus dem, was unter der Oberfläche liegt. Aus unseren tief verankerten Überzeugungen, Wünschen und Verpflichtungen, dem gefrorenen Eis des Berges. Pierre schreibt, Gott hat die Menschen so entworfen, dass sie aus den tieferen Strukturen ihrer Gedanken, Gefühle und Entscheidungen herausleben. Jede Funktion des Herzens hat eine tiefe, etablierte Struktur, die sich in oberflächlichen, interaktiven Weisen ausdrückt. Es ist wie der feste Zustand von Wasser im Vergleich zur flüssigen. Und jetzt wird es spannend. Pierre sagt, aber die Menschen achten immer auf den fließenden Strom und bemerken oft nicht, dass sie, wenn das Wasser, das ins Tal fließt, problematisch ist, auf die eisigen Gipfel achten sollten. Wir behandeln die Symptome, unsere Reaktionen, aber die Ursache liegt tiefer, in dem, was unser Herz über Jahre hinweg geformt hat. Und die Frage ist, was hat dieses Eis geformt? Was hat diese tiefen Überzeugungen, Wünsche und Verpflichtungen in dich eingeprägt? Die Antwort wird dich überraschen. Es waren zum einen großen Teil deine Gewohnheiten. James K. A. Smith stellt eine Frage, die mich nicht mehr losgelassen hat. Er fragt, was wäre, wenn die Dinge, die wir tun, auch etwas mit uns tun? Wir denken normalerweise, ich tue Dinge. Ich bin der Akteur. Ich habe die Kontrolle. Aber Smith dreht das um. Was, wenn die Dinge, die ich tue, auch mich formen? Was, wenn meine Routinen, die Dinge, die ich so selbstverständlich mache, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, was, wenn die in Wahrheit mein Herz umprogrammieren? Smith schreibt, Liturgien wirken affektiv und ästhetisch. Sie packen uns an den Eingeweiden durch die Kraft von Bild, Geschichte und Metapher. Deshalb sind die mächtigsten Liturgien auf unsere Körperlichkeit abgestimmt. Sie sprechen unsere Sinne an. Sie gehen uns unter die Haut. Der Weg zum Herzen führt durch den Körper. Der Weg zum Herzen führt durch den Körper. Nicht durch den Kopf, durch den Körper. Durch das, was du tust. Durch das, was du siehst. Durch das, was du hörst. Durch das, wohin du gehst. Und jetzt nimmt Smith uns mit in einen Ort, den wir alle kennen. Er nimmt uns mit ins Einkaufszentrum. Und was er da beschreibt, hat mich zutiefst aufgerüttelt. Smith sagt, das Einkaufszentrum ist nicht einfach ein Ort, wo du Dinge kaufst. Es ist ein Tempel, eine Kathedrale des Konsums, mit eigenen Ritualen, eigenen Liturgien, eigenen Versprechen. Er schreibt, das Einkaufszentrum interessiert sich nicht dafür, was du denkst, aber es ist sehr an dem interessiert, was du liebst. Stell dir vor, du gehst ins Einkaufszentrum. Was passiert? Du wirst von Bildern umgeben, von Werbung, von perfekten Körpern auf riesigen Postern, von Düften, die dich anlocken, von Musik, die dich in eine bestimmte Stimmung versetzt, von der Architektur selbst, lichtdurchflutet, offen, einladend, wie ein Heiligtum. Und all das vermittelt dir eine Botschaft. Nicht in Worten, nicht als Argument, sondern als Erfahrung, als Atmosphäre, als Gefühl. Die Botschaft lautet, du bist unvollständig. Aber hier findest du, was dir fehlt. Kaufe und du wirst glücklich. Smith nennt das eine weltliche Liturgie, ein Ritual, das eine Vision des guten Lebens vermittelt, eine Geschichte darüber, wer du bist und was dich glücklich macht. Und das Heimtückische daran, Smith schreibt, die Grundsätze eines Konsumevangeliums werden eher aufgefangen als gelehrt. Die Ideale werden in den Praktiken transportiert, nicht durch Botschaften verbreitet. Aufgefangen, nicht gelehrt. Du sitzt nicht in einem Klassenzimmer und lernst, Konsum macht glücklich. Nein, du lebst es. Du praktizierst es. Und langsam, unmerklich, formt diese Praxis dein Herz. Und jetzt kommt Smith zu einer Einsicht, die unsere ganze Vorstellung von Versuchung auf den Kopf stellt. Er schreibt, nicht alle Sünden sind Entscheidungen. Nochmal, nicht alle Sünden sind Entscheidungen. Wir denken, Versuchung funktioniert so. Eine schlechte Idee kommt in meinen Kopf, ich denke darüber nach und dann entscheide ich mich bewusst, dieser Idee nachzugehen. Oder nicht? Es ist ein rein kognitiver Prozess. Ein Kampf der Gedanken. Aber Smith sagt, nein, so funktioniert es oft nicht. Er schreibt, weil wir dazu neigen, Intellektualisten zu sein, die annehmen, dass wir denkende Wesen sind, verstehen wir auch Versuchungen und Sünde entsprechend. Wir denken, Versuchung ist eine intellektuelle Angelegenheit. Aber sobald du erkennst, dass wir nicht nur denkende Wesen sind, sondern Gewohnheitstiere, wirst du auch erkennen, dass Versuchung nicht nur mit falschen Ideen oder falschen Entscheidungen zu tun hat, sie ist oft das Ergebnis von Deformation und falsch ausgerichteten Praktiken. Deformation. Falsch ausgerichtete Praktiken. Nicht falsche Gedanken. Falsche Gewohnheiten. Matthias Kummer beschreibt dasselbe Phänomen auf eine andere, sehr persönliche Weise. Er erzählt von Lina und Ben, die in einer Endlosschleife feststecken. Wie oft nehmen wir uns etwas vor, bringen es aber nicht zu Ende? Oder wir träumen von einem besseren Leben, aber dabei bleibt es dann auch. Dann stecken wir genau wie Lina und Ben in einem blockierten Leben fest. Wir ahnen, wie das Leben in 2 Monaten aussehen könnte und in 2 Jahren ist alles noch beim Alten, außer, dass wir ein bisschen älter geworden sind. Kennst du das? Kummer beschreibt, wie die Anpassung zum Vollzeitjob wird. Es ist nicht einfach, neue Muster einzuüben. Und doch ist der Ausstieg nichts weiter als eine tägliche Entscheidung, die Verletzung gegen etwas Neues und Gutes einzutauschen. Eine tägliche Entscheidung, nicht ein großer Moment der Erleuchtung, sondern täglich, klein, beharrlich, wie Gartenarbeit. Johannes Gossner, ein pietistischer Theologe aus dem 18. Jahrhundert, beschreibt diese schleichende Formung mit einer Dramatik, die unter die Haut geht. Er beschreibt einen Menschen, der einmal Gottes Gnade erfahren hat, der einmal Feuer gefangen hat für Gott, aber dann passiert etwas. Nicht auf einmal, nicht durch eine große Katastrophe, sondern schleichend. Er schreibt, wenn der Mensch im guten Lau und schläfrig wird, im Gebet und in der Wachsamkeit nachlässt und dagegen auf die Eitelkeit der Welt hinblickt und sich immer mehr von Genuss der Freuden, Ehren und Vergnügungen der Welt erlaubt. Lau werden, schläfrig werden, im Gebet nachlassen, auf die Welt schielen, sich immer mehr erlauben. Und dann kommt die Konsequenz. Er schreibt, so dass die Glut der Andacht erlöscht, die Liebe zu Jesus erkaltet, die Gnade weicht, der Glaube wankt und stirbt, es wird dunkel, finster, kalt und trocken in seinem Herzen. Dunkel, finster, kalt, trocken. Das sind die Worte, die Gossner für ein Herz verwendet, das seine Wachsamkeit verloren hat. Und dann, sagt Gossner, passiert etwas Schreckliches. Die Welt dringt nun wieder mit Gewalt in sein Herz ein, weil er keine Glaubenskraft, keinen Mut, kein helles Licht, keine Liebe mehr hat, fürchtet er sich vor den Drohungen der Welt. Oder er wird durch Schmeicheleien und Lockungen betrogen und gewinnt die Welt wieder lieb. Und die alten Sünden, die alten Gewohnheiten? Er schreibt, in einem solchen Zustand kommt auch der Satan wieder und trägt und schleppt die alten Tiere wieder in das Herz hinein Und das gelingt ihm umso leichter, weil er keine Wache, keinen Widerstand mehr findet. Hörst du das Muster? Es ist nicht die große Rebellion gegen Gott. Es ist nicht die bewusste Entscheidung, ich kehre Gott den Rücken. Es ist viel subtiler. Es ist ein bisschen weniger beten, ein bisschen mehr Netflix, ein bisschen weniger Bibel, ein bisschen mehr Scrollzeit, ein bisschen weniger Gemeinschaft, ein bisschen mehr Isolation. Und Gosnar fasst das Prinzip zusammen. Wer nicht fortschreitet, muss zurückgehen. Es gibt da keinen Stillstand. Kein Stillstand. Entweder du wächst oder du schrumpfst. Es gibt kein Halten. Jetzt lass mich mal konkret werden. Smith fragt, was ist eigentlich der Katechismus unserer Konsumkultur? In der Kirche haben wir den Katechismus, Fragen und Antworten über den Glauben. Smith sagt, der Konsumismus hat auch einen Katechismus. Nun, was ist das höchste Ziel des Menschen? Dinge zu erwerben mit der Illusion, sie ewig genießen zu können. Klingt das übertrieben? Dann schau mal auf deinen Alltag. Smith beschreibt mehrere Liturgien, die unsere Herzen formen, ohne dass wir es merken. Lass mich ein paar nennen. Die Liturgie des Smartphones. Was ist das Erste, was du morgens tust? Sei ehrlich. Du greifst zum Handy. Du checkst Nachrichten, Social Media, E-Mails. Und was passiert? Bevor du auch nur ein Wort mit Gott gesprochen hast, hat die Welt bereits zu dir gesprochen. Bevor dein Herz sich auf Gott ausrichten konnte, wurde es bereits in tausend Richtungen gezogen. Die Liturgie des Scrollens. Instagram, TikTok, Facebook. Sie alle vermitteln eine Vision des guten Lebens. Perfekte Körper, perfekte Urlaube, perfekte Familien. Und jedes Mal, wenn du scrollst, flüstert dein Herz, das fehlt mir, das brauche ich. Ich bin nicht genug. Die Liturgie der Unterhaltung. Netflix, Spotify, YouTube. Sie sind nicht neutral. Jede Serie, jeder Film, jeder Song transportiert eine Weltsicht. Eine Vorstellung davon, was Liebe ist, was Erfolg ist, was ein gutes Leben ist. Und über Stunden hinweg formt sich dein Herz nach diesen Bildern. Die Liturgie des Sports. Smith spricht sogar von den mächtigen kulturellen Liturgien des Sports. Jeden Samstag ins Stadion, jeden Abend Sportnachrichten, jede Woche das Spiel. Das Ritual hat religiöse Qualität mit Hymnen, Gemeinschaft, Leidenschaft und Hingabe. Und Smith sagt das Entscheidende. Keines dieser Botschaften wird angekündigt. Starbucks druckt nicht auf seinen Becher, ich konsumiere, also bin ich. Der Punkt ist, dass die Grundsätze eines Konsumevangeliums eher aufgefangen als gelehrt werden. Perret bestätigt das aus seelsorgerlicher Perspektive. Das Herz wurde so entworfen, dass es von allem um sich herum beeinflusst wird. Dieses Faktum zu verstehen ist entscheidend, um Menschen zu helfen, ihre Erfahrungen zu verstehen. Wir sind keine isolierten Inseln. Unser Herz ist immer in einem Kontext. Und dieser Kontext formt uns, ob wir es wollen oder nicht. Okay, jetzt denkst du vielleicht, super, alles formt mein Herz ohne mein Wissen. Ich habe keine Chance. Aber halt, das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wenn Gewohnheiten dein Herz negativ formen können, dann können die richtigen Gewohnheiten es auch positiv formen. Smith nennt das Gegenliturgien. Er schreibt, christliche Anbetung ist das Herz der Jüngerschaft, insofern sie ein Repertoire von Praktiken ist, die von der biblischen Geschichte geformt sind. Nur Anbetung, die von der biblischen Geschichte geprägt und vom Geist durchdrungen ist, wird eine gegenformative Praxis sein, die die Gewöhnung der rivalisierenden weltlichen Liturgien rückgängig machen kann. Der Gottesdienst als Gegenliturgie, nicht als fromme Pflicht, nicht als religiöse Veranstaltung, sondern als Trainingsraum für dein Herz. Smith vergleicht es mit einem Fitnessstudio. So wie du deine Muskeln trainierst, so trainiert der Gottesdienst deine Herzensmuskeln. Er schreibt, die Praktiken der Kirche sind auch ein geistliches Workout. Sie laden uns ein in Routinen, die unsere Herzensmuskel trainieren, unsere fundamentalen Wünsche, die bestimmen, wie wir uns in der Welt bewegen und handeln. Und er wird ganz konkret. Die einzelnen Elemente des Gottesdienstes sind Gegenliturgien. Er spricht von Buße, eine Gegenliturgie, um Vergebung bitten gegen die Selbstgerechtigkeit des Ich bin okay, so wie ich bin. Das Abendmahl, eine Gegenliturgie gegen den Konsumismus, denn hier empfangen wir statt zu kaufen. Die Predigt, eine Gegenliturgie gegen die tausend Stimmen, die uns jeden Tag erzählen, wer wir sein sollen. Das gemeinsame Singen, eine Gegenliturgie gegen den Individualismus, denn hier wird unsere Stimme Teil eines Ganzen. Der Segen, eine Gegenliturgie gegen die Angst, denn wir werden gesandt, nicht allein gelassen. Aber es geht nicht nur um den Sonntag. Smith macht einen Punkt, der besonders für Familien wichtig ist. Er sagt, dein Zuhause ist ein zutiefst prägender Raum. Er schreibt, wir sollten ebenso bewusst mit den Liturgien des Haushalts umgehen wie mit den Liturgien der Gemeinde. Wir sollten auf die Rhythmen und Rituale achten, die das Hintergrundrauschen unserer Familie bilden. Und dann die entscheidende Warnung. Das hektische Tempo unseres Lebens bedeutet, dass wir oft in Routinen hineinfallen, ohne viel darüber nachzudenken. Wir tun, was wir denken, das gute Eltern tun, und wir denken vielleicht, das seien einfache Dinge, die wir tun, ohne zu erkennen, dass sie auch etwas mit uns tun. Nun denk mal an deine Familie. Was sind eure täglichen Rituale? Esst ihr gemeinsam am Tisch? Oder jeder für sich vor dem Bildschirm? Betet ihr zusammen? Oder ist Glaube Privatsache? Wie beginnt ihr den Tag? Wie endet er? Was läuft im Hintergrund? Nachrichten? Musik? Stille? Smith sagt, der Tisch zu Hause ist ein Echo des Tisches des Herrn. Das gemeinsame Abendessen ist eine kleine Liturgie. Die Gute-Nacht-Geschichte ist eine Liturgie. Das gemeinsame Gebet ist eine Liturgie. Und all das formt die Herzen, besonders die Herzen der Kinder. Er schreibt, Kinder sind Ritualtiere, die das Evangelium in Praktiken aufsaugen, die zu ihrer Vorstellungskraft sprechen. Ritualtiere. Sie lernen nicht durch Belehrung. Sie lernen durch Wiederholung, durch Atmosphäre, durch das, was sie erleben. Lina aus Matthias Kummers Buch verwendet das Bild einer Gärtnerin. Sie jätet das Unkraut in ihrem Garten und erkennt, genauso muss sie auch die Unkräuter in ihrem Herzen jäten. Lina erinnert sich daran, dass sie auch ihre eigenen Gedanken immer wieder jäten musste, da Unkraut die Gewohnheit hatte, nachzuwachsen. Unkraut wächst nach, immer. Die Arbeit im Herzensgarten ist nie fertig. Es ist eine tägliche Praxis, eine Liturgie der Pflege. So, und jetzt kommt der praktische Teil. Smith schlägt vor, ein liturgisches Audit zu machen, eine Bestandsaufnahme deiner Rituale, und zwar mit ganz bestimmten Fragen. Smith formuliert es so. Schau dir deine täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Routinen an. Was sind die Dinge, die du tust, die auch etwas mit dir tun? Was sind die weltlichen Liturgien in deinem Leben? Welche Vision des guten Lebens wird in diesen Liturgien transportiert? Welche Geschichte ist in diesen kulturellen Praktiken eingebettet? Was für ein Mensch wollen sie, dass du wirst? Auf welches Königreich zielen diese Rituale ab? Das sind richtig starke Fragen. Lass mich sie noch einmal zusammenfassen und ich möchte, dass du sie dir für heute mal aufschreibst. Vielleicht für heute Abend. Frage 1. Was sind meine täglichen Routinen morgens, mittags, abends? Zweite Frage. Welche Vision des guten Lebens vermittelt mir diese Routine? Was sagt sie mir darüber, was wertvoll ist, was Glück bringt? Wer ich sein soll? Frage 3. Auf welches Königreich ist diese Routine ausgerichtet? Auf Gottes Reich oder auf ein anderes? Frage 4. Was sind die Gegenliturgien in meinem Leben? Welche Praktiken richten mein Herz bewusst auf Gott aus? Und Frage 5. Was müsste sich ändern? Welche Routine könnte ich ersetzen durch eine Praxis, die mein Herz formt, statt deformiert. Kummer ergänzt eine schöne praktische Frage. Was ist Ihr persönliches Biotop? Wie sieht ein Leben aus, in dem Sie sich voll entfalten können? In welcher Umgebung wachsen und blühen Sie am schönsten? Nun, Zum Schluss noch einmal Gosnar, denn er gibt das Gegenmittel gegen die schleichende Deformation. Matthäus 26, Vers 41 heißt es, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und dann sagt Gosnar etwas Tiefgründiges. Das Gebet ist die Seele des christlichen Lebens. Wo das Gebet nachlässt, lässt alles Gute nach. Das Gebet ist das geistliche Atemholen. Wo das ausbleibt oder schwächer wird, da stirbt alles Gute. Das Gebet ist geistliches Atemholen. Stell dir vor, du würdest aufhören zu atmen. Was passiert? Du stirbst, nicht sofort. Es wird dir schwindelig, dann schwach, dann dunkel und dann Ende. Gosnar sagt, genau das passiert geistlich, wenn wir aufhören zu beten. Nicht auf einmal, schleichend, aber unaufhaltsam. Und dann die Warnung. Ein unbewachtes und unbewaffnetes Herz steht allen Feinden offen. Lass also die heilige Wache, Gebet und innige Andacht, Aufblick auf Jesus, den Gekreuzigten, nie von deiner Seele weichen und nie einschlummern. Starke Worte, die er sagt. Nun, das ist keine Angstmache, das ist Realismus. Dein Herz wird ständig geformt. Die Frage ist nur, von wem und wodurch? Gosnar sagt letztlich dasselbe wie Smith, nur 200 Jahre früher und in anderer Sprache. Wer nicht bewusst gegenformative Praktiken pflegt, wird von den weltlichen Liturgien geformt, automatisch, schleichend und unaufhaltsam. Nun, was nehmen wir aus dieser Episode mit? 4 Dinge. Erstens, dein Herz wird ständig geformt. Durch alles, was du tust, siehst, hörst und erlebst. Die meiste Formung geschieht unbewusst, also unter dem Radar. Zweitens, weltliche Liturgien sind überall. Das Einkaufszentrum, dein Smartphone, Social Media, die Unterhaltungsindustrie, sie alle vermitteln eine Vision des guten Lebens, die oft weit entfernt vom Reich Gottes ist. Drittens, die schleichende Gefahr. Gosnar warnt, es braucht keine große Rebellion, es genügt, lau und schläfrig zu werden, weniger zu beten, mehr Welt hineinzulassen und langsam erlischt die Glut. Und viertens, es gibt ein Gegenmittel, bewusste Gegenliturgie, Gottesdienst als Herztraining, Haushaltsrituale, die das Evangelium tragen, Gebet als geistliches Atemholen und ein regelmäßiges liturgisches Audit deines Lebens. Zum Schluss möchte ich noch beten an dieser Stelle. Vater im Himmel, ich bekenne, ich habe die unsichtbare Formung meines Herzens unterschätzt. Ich habe gedacht, es reicht, die richtigen Dinge zu glauben. Aber du zeigst mir, es geht um das, was ich täglich tue. Öffne mir die Augen für die Liturgien meines Alltags, für die Rituale, die mein Herz formen, ohne dass ich es merke, für die Stimmen, die mir jeden Tag erzählen, wer ich sein soll, und was mich glücklich macht. Und dann, Herr, hilf mir, neue Wege zu gehen, neue Gewohnheiten zu formen, Gegenliturgien zu leben, die mein Herz auf dich ausrichten. Lass das Gebet mein Atemholen sein. Lass die Anbetung mein Training sein. Lass deinen Geist mein Herz bewachen. Tag und Nacht, in Jesu Namen. Amen. Das war Episode 3, die unsichtbare Formung, wie Gewohnheiten dein Herz prägen. Mein Vorschlag ist, mach dein liturgisches Audit. Nimm dir 20 Minuten, schreib deinen typischen Tag auf, von morgens bis abends und frag dich bei jeder Routine, was macht das mit meinem Herzen? Und dann überlege, was könnte eine Gegenliturgie sein? Vielleicht morgens zuerst die Bibel statt das Handy, vielleicht abends ein Gebet statt noch eine Folge Netflix, vielleicht einmal in der Woche eine Mahlzeit ohne Bildschirm. Kleine Schritte, tägliche Entscheidungen, Gartenarbeit am Herzen. In der nächsten Folge wird es persönlich und berührend. Ich spreche über das verwundete Herz, Heilung von Verletzungen. Wir werden darüber sprechen, wie Verletzungen unser Herz geformt haben und wie Jesus der Herzensheiler ist. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, dein Herz wird gerade geformt. Die Frage ist nur, von wem? Wenn dich dieser Podcast ermutigt hat, dann teile ihn gerne mit jemandem. Abonniere auch den Kanal, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Auf meiner Website pastorsblog.de findest du außerdem weitere Podcasts und Blogs, die dir auf deinem Glaubensweg weiterhelfen können. Ich freue mich darauf, dich dort willkommen zu heißen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus verändert Leben. Danke, dass du ein Teil meiner Podcast-Community bist.